Ich lese einen der Adventstexte aus dem Neuen Testament, die vorgeschlagen werden für diese Zeit. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in ihrer Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn die Erlösung ist nahe. Eine Welt geht unter, alles stürzt ein, was gestern noch als sicher galt. Ich vermute mal, dass die meisten von uns so ein Gefühl auch schon mal hatten. Ich hatte dieses Gefühl sehr deutlich bei der ersten Krebserkrankung meiner Mutter. Sie war damals 62 und ich dachte, jetzt gehören wir auch zu den Familien, in denen es Krebs gibt. Jetzt ist nichts mehr so wie früher. Was kann ich jetzt noch planen? Inzwischen ist sie 86, Gott sei Dank, lebt sie und hat weitere 3 Krebserkrankungen überlebt. Ein Freund von mir hatte gerade Silberhochzeit gefeiert. Sie hatten gemeinsam Eheseminare gemacht für andere. Er hatte immer den Eindruck, eine gute Ehe zu haben, und plötzlich zog seine Frau aus. Sie hatte sich in einen Mann verliebt, den sie gemeinsam seelsorgerlich betreut hatten, als seine Frau verstorben war. Eine Welt brach zusammen. Er war fertig mit der Welt für lange Jahre. Die Arbeiter bei Bombardier hatten den Eindruck, einen guten, sicheren Arbeitsplatz zu haben. Ein Traditionsunternehmen in Aachen. Aufträge bis in den Herbst des nächsten Jahres. Und plötzlich das Aus der Firmenleitung. Eine Welt bricht zusammen. 11. September 2001. Ein Schrei ging durch die Welt. Immer wieder haben wir vor den Fernsehern gesessen und gesehen, wie diese Flugzeuge in diese riesigen Türme rasten. Und wie Menschen vor Verzweiflung aus dem Fenster sprangen und sich in die Tiefe stürzten. Ein Tsunami, ein paar Jahre später, 240.000 Menschen sterben in einem Nu durch eine Welle. Die Finanzkrise vor ein paar Jahren, die Eurokrise, nun immer mehr Länder werden von ihr runtergezogen. Ich könnte weitermachen, ich könnte stundenlang jetzt die Krisen dieser Welt aufzählen, hätte kein Ende, und ich vermute, wir würden jede Minute entmutigter und zum Schluss emotional am Boden. Wird in diesen Untergangserfahrungen bruchstückhaft das eine große kosmische Ende vorweggenommen, von dem Jesus in seinen sogenannten Endzeitreden spricht? Ragt mit diesen Untergängen, die wir persönlich erleben, etwas in diese Zeit hinein, was am Ende der Zeiten geschehen wird? Die eine große Verwandlung, die so viel Angst und Schrecken hervorruft, weil sie alles verändert? Zeichen geschehen an den Elementen, nichts ist mehr, wie es sein sollte, worauf einmal Verlass war, dass die Sonne aufgeht und die Sterne am Himmel stehen. Diese große Verwandlung läutet das Kommen Jesu ein. Manche sehnen sich nach dieser Verwandlung, sogar die Schöpfung seufzt, sagt Paulus in Römer 8. Die Schöpfung sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes, so heißt es Römer 8, 18 folgende. Aber auch Menschen sehnen sich nach diesem Wiederkommen Jesu. Alle die, die jetzt schon Not und Untergang erleben, die jetzt schon erfahren, dass es nicht mehr hält, auf was man auf was sie sich jahrelang verlassen haben, dass es nicht mehr trägt und dass sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Doch die meisten fürchten diese Verwandlung sicher, weil sie möchten, dass alles so bleibt, wie es ist. Wenn man nicht betroffen ist von der Not, möchte man ja meistens eher, dass es bleibt, wie es ist. So wird der wiederkommende Jesus auch oft eher störend erlebt. In Dostojewskis Großinquisitor sagt Iwan Karamasow zu Jesus: Warum bist du jetzt gekommen, um zu stören? Jesus kommt in eine Welt, die aus den Fugen geraten ist. Er ist damals in eine Welt gekommen, in der vieles in Unordnung war. Und er wird einmal wiederkommen in eine Welt, die aus den Fugen geraten ist. Und er kommt aktuell jeden Tag, wenn wir uns öffnen für ihn. Damals und heute. Aber oft stört er. Er stört, wo wir uns eingerichtet haben in unsere kleine Welt. Er stört uns in unseren Verurteilungen, die wir für andere bereit haben. Er stört unsere heilen Welten, wo sie heil sind, weil wir die Elenden vergessen. Er stört uns, wenn wir nach dem Recht des Stärkeren leben. Er bringt einiges durcheinander, wenn er kommt. Er hat damals einiges durcheinander gebracht, damals, als die Römer Israel besetzt hatten, als viele Juden durch Pilatus gekreuzigt wurden, als viele Kinder zu früh starben, als viele Kranke da waren, denen nicht geholfen werden konnte und die ausgestoßen waren aus der Gesellschaft. Er störte. Und er hat die Menschen eingeladen, aufzuschauen, den Kopf zu erheben, die Angst abzuschütteln, ihm, dem Messias, in die Augen zu schauen. Er kommt auch heute in unsere oft aus den Fugen geratene Welt. Wollen wir ihn kommen lassen? Wollen wir uns einladen lassen von ihm, aufzuschauen, ihm in die Augen zu schauen, ihn zu sehen, wie er uns sieht? Will ich, dass er kommt? Oder will ich lieber, dass er noch ausbleibt? Ich denke, das hängt davon ab, was wir mit seinem Kommen verbinden. Verbinden wir mit seinem Kommen jetzt oder später Angst und Schrecken und Gericht? Oder verbinden wir mit seinem Kommen einen liebenden Blick, der mich anschaut und aufrichtet und wertschätzt, nicht verurteilt, so dass ich mich trauen kann, ihm die Augen zu schauen? So wie er hier sagt: Erhebt eure Häupter, seht auf. Er kommt nicht, um uns fertig zu machen, um uns den letzten Rest zu geben, sondern das zerbrochene und geknickte Rohr zerbricht er nicht. Das ist eine Verheißung aus Jesaja, die er erfüllt. Mein Kommen, so sagt er, ist erheben, nicht erschrecken. Es hat ein Ende mit den gesenkten Köpfen. Du Mensch, lass uns einander anschauen. Es ist nicht nur leicht. Oft fällt uns das Aufschauen ja schwer. Wir weichen den Blicken aus, wir verschließen unsere Augen. Seht auf, das ist mehr als Kopf hoch, es wird schon. Das ist meist nicht so hilfreich, so ein ohnmächtiger Ratschlag, den wir manchmal einander geben. Es ist entscheidend für Menschen, die ganz unten sind, aus welchem Grund sie denn den Kopf erheben sollen. Lohnt es sich denn? Wer gibt denn die Kraft dazu? Jesus sagt: Weil die Erlösung naht. Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Mir fällt aber dieses kleine Wörtchen nahen auf. Die Erlösung kommt von außen auf uns zu. Wir können sie nicht selbst produzieren. Erlösung ist mehr als Selbsterlösungsversuche. Mehr als positives Denken. Es ist herausgerissen sein aus dem um sich selber kreisen. Erlösung ist mehr als psychologische Weisheit und technischer Fortschritt. Erlösung ist mehr als individuelles Glück und private Gottesnähe. Erlösung hat dort stattgefunden, damals als er kam. Erlösung findet heute statt, wo wir ihn hineinlassen in unser Leben. Und Erlösung wird endgültig einmal stattfinden, wenn er wiederkommt. Vorher ist uns ja auch nicht verheißen, was in dieser Kurzgeschichte stand und was der Mann sich von diesem Engel kaufen wollte. Es ist uns nicht verheißen. Manche fragen ja, wieso kann ein liebender Gott das alles zulassen in unserer Welt? Wieso greift er nicht ein? Es ist uns nicht verheißen, dass er jetzt schon eingreift. Jesus erzählt in Selbstverständlichkeit von diesem Elend und von diesem Tohuwabohu in unserer Welt. Aber es gibt Erlösung jetzt schon, heute schon. Es gibt Herausgerissensein durch dieses eine Wort, was uns im Namen Jesu zugesprochen wird. Und das ist wie ein Vorbote der endgültigen Erlösung, die kommen wird. Da sagt uns einer, dir ist deine Schuld vergeben, geh und lebe. Und wir können erhobenen Hauptes von dannen ziehen und in unsere Welt gehen. Oder im Namen Jesu, dieser Mensch hat keine Macht mehr über dich, du bist frei. Und wir können uns neu in die Augen schauen, weil keiner mehr über den anderen herrscht und ihn versklaven kann. Oder im Namen Jesu, geh und folge ihm nach. Du bist bei deinem Namen gerufen. Du bist erlöst. Du bist wertgeachtet. Du bist gesegnet. Solche Worte erheben uns. Solche Worte geben Kraft. Den Blick zu erheben, geben Kraft, einander anzuschauen, geben Kraft, ihn anzuschauen und ihn hineinzulassen und sein Licht in unser Elend. Wie sollen wir umgehen mit den weltweiten und persönlichen Katastrophen, mit denen wir immer wieder zu tun haben? Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Wir können angesichts der Katastrophen in unserem Leben und in unserer Welt am Leben verzweifeln. Wir können an Gott zweifeln und ihm den Rücken kehren. Wir können den Kopf in den Sand stecken. Wir können nach dem Motto leben, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wir können alles verdrängen. Oder wir können den Kopf erheben und zu unserem Erlöser aufschauen. Hierzu werden wir eingeladen, heute und in der Adventszeit, die jetzt angebrochen ist. Adventszeit ist Zeit der Sehnsucht. Zeit, in der wir bewusst wahrnehmen können, wie es um uns ist, in welcher Welt wir leben und wo es in unserer Welt drunter und drüber geht. In unserem persönlichen Leben und weltweit. Es ist keine Eierpopeia-Zeit. Keine süßliche Zeit, wie uns oft so vorgegaukelt wird, sondern Zeit, wo wir dann unserer Sehnsucht nachgehen können, unserer Sehnsucht nach Erlösung, unserer Sehnsucht nach Besserung, unserer Sehnsucht nach Rettung. Und wo wir unseren Blick erheben auf den, dessen Kommen wir feiern in 4 Wochen und dessen Kommen wir erwarten am Ende der Zeiten. Dieses Wort lädt uns ein, unseren Kopf zu erheben, aufzuschauen zu ihm, der schon nahe ist und der kommt. Den Kopf zu erheben und ihn hineinzulassen in unsere kaputte Welt und unsere verletzten Seelen. Ihn wirken zu lassen und uns von ihm etwas sagen zu lassen. Uns nicht zurückzuziehen, sondern seine Erlösung zu erwarten, jetzt und dann, wenn er kommt. Aus diesem Aufschauen können wir dann aktiv werden. Aus der Kontemplation in die Aktion. Aus diesem Aufschauen können wir dann das berühmte Apfelbäumchen pflanzen, von dem Luther gesprochen hat, und wenn die Welt morgen unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Auf diesem Hintergrund des Aufschauens auf ihn können wir uns mit unseren Gaben in unsere Welt einbringen. Wir können Menschen einladen zum Glauben, damit sie auch ihren Kopf erheben können, damit sie nicht untergehen im Chaos dieser Welt. Aus diesem Anschauen können wir Menschen beistehen, die Schlimmes erleben. Das tun, was wir tun können, im Wissen, dass wir unsere Welt weder retten können noch müssen. Denn das tut ein anderer. Gott sei Dank. Jesus, und darum bitten wir dich, dass wir unsere Blicke erheben können, unseren Kopf erheben können, um dich anzuschauen, den Erlöser, der gekommen ist, der täglich kommt, wenn wir unseren Blick erheben zu uns und der einmal kommen wird, um alles in Ordnung zu bringen, was in unserer Welt aus den Fugen geraten ist. Jesus, danke, dass du die Sehnsucht nach Heilsein, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die Sehnsucht nach Liebe in unsere Herzen gelegt hast. Ja, und wir sehnen uns danach, dass in unserer Welt Heil geschieht, dass Gerechtigkeit geschieht, dass Liebe geschieht. Und wir danken dir, dass du selber uns den Samen in unsere Herzen gelegt hast, und wir bitten dich, dass er aufgeht. Und dass wir aus dem Anschauen von dir mitwirken können, dass es in unserer Welt besser wird. Und dazu segne uns. Amen.